Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Romy Hiller.
Hallo und willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Es ist eine ziemlich harte Probe, auf die die schwarz-rote Koalition kurz vor der parlamentarischen Sommerpause noch gestellt wird. Die Wahl von 3 neuen Richterinnen und Richtern am Bundesverfassungsgericht, dem höchsten, das es in Deutschland gibt. Es wacht über das Grundgesetz und genießt als unabhängige Institution des Rechtsstaats hohes Ansehen. Das allerdings leiden könnte, denn es scheint unklar, werden die 3 von Union und SPD vorgeschlagenen Richterkandidaten morgen im Bundestag nun gewählt oder nicht? Die nötige 2-Drittel-Mehrheit könnte nämlich verfehlt werden und das könnte auch an der Union liegen. Kerstin Dausend über eine Wahl, bei der es einiges zu verlieren gibt.
Eigentlich ist es ein Routinetreffen. Immer vor Sitzungen des Bundesrats kommen die Ministerpräsidenten der Union zusammen. So auch heute Abend. Und wie üblich sind auch Bundeskanzler und Fraktionschef dabei. Aber heute keine reine Routine, denn es gibt Redebedarf. Seit Tagen brodelt es in der Union wegen der anstehenden Wahl von 3 neuen Verfassungsrichtern. Günther Spinner, Kandidat der Union, sowie Frauke Brosius-Gersdorf und Ann-Kathrin Kaufhold, Kandidatinnen der SPD. Noch gestern hatte Merz gesagt, es sei Sache der Parlamentsfraktion, zu einer Entscheidung zu kommen. Heute am Rand einer Ukraine-Konferenz in Rom der Sinneswandel.
Ich werde morgen früh an der Fraktionssitzung teilnehmen, die wir haben, um diese Frage noch einmal zu besprechen. Und ich werde auch mit dem Fraktionsvorsitzenden, mit Jens Spahn, heute Abend noch einmal zusammenkommen. Wir werden darüber noch einmal sprechen und werden auch versuchen, da zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen.
Vor allem ihre Kandidatur bringt Dutzende Unionsabgeordnete auf. Denn Frauke Brosius-Gersdorf, aktuell Juraprofessorin an der Uni Potsdam, gilt beim Thema Abtreibung als liberal, sieht den Paragraphen 218, der Abtreibung grundsätzlich unter Strafe stellt, kritisch. In der Regierungsbefragung von März gestern macht die AfD das zum Thema.
Können Sie es mit Ihrem Gewissen vereinbaren, diese Frau zu wählen, wissend, dass vermutlich diese Dame in Kürze über die Abschaffung des 218 abstimmen wird?
In seiner Antwort redet Merz erst kurz über Menschenwürde, sagt dann:
Auf Ihre hier gestellte Frage ist meine ganz einfache Antwort ja.
Applaus von der SPD. In den eigenen Unionsreihen rührt sich dagegen kaum eine Hand. Die Christlich-Demokratische Union ist im Dilemma. Wegen Frauke Brosius-Gersdorf baut die katholische Kirche seit Tagen immer mehr Druck auf. Die Unionsfraktion läuft Gefahr, dass die SPD-Kandidatin bei der Wahl morgen durchfällt und damit der Koalitionsfrieden gefährdet ist.
Iris Seyram in Berlin. Iris, warum setzt die Union jetzt mit so einem Streit so viel aufs Spiel?
Naja, man muss schon sehen, dass die Themen, zu denen sich die Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf geäußert hat, die sind durchaus geeignet, den Kernbereich einer christlich-demokratischen Partei zu berühren. Also das kann man anerkennen, ohne einen bösen Willen zu haben. Und über die Frage der Abtreibung, da wird seit Jahrzehnten ja drüber gestritten. Also insofern ist die Kandidatin auch schon vorher durchaus umstritten gewesen. Und hinzu kommt eben auch das Verhalten des Bundeskanzlers in der Regierungsbefragung. Wir haben die Szene ja gerade gesehen, wo die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch, wie ich finde, doch arg verkürzt die Position der Juristin wiedergegeben hat. Und vielleicht der Bundeskanzler seinerseits ebenfalls etwas zu verkürzt geantwortet hat. Jedenfalls wirkten die Unionsabgeordneten danach wirklich betroffen. Und ob Zufall oder ob es einem anderen Umstand geschuldet war, jedenfalls wurde in diesem Zeitraum auch bekannt, dass sich die Unionsfraktion morgen früh um 8, also vor der Wahl, noch einmal zu einer Sondersitzung treffen will, um da irgendwie zu gucken, dass man die Reihen irgendwie doch noch geschlossen bekommt.
Mhm. Tja, und genau dort müssen Kanzler Merz und Fraktionschef Spahn versuchen, irgendwie diese Einigkeit herzustellen. Schaffen Sie das?
Ja, wir hören, dass eigentlich schon seit ein paar Tagen die Abweichler, und es sollen schon durchaus ein paar Dutzend sein, mehr oder weniger beatmet werden, dass sie ihr Stimmverhalten doch noch mal anpassen. Weil man muss sehen, es steht hier durchaus einiges auf dem Spiel. Da ist auf der einen Seite eben natürlich diese Richterwahl, die Unabhängigkeit des höchsten Gerichts. Das ist für sich genommen schon sehr gewichtig. Aber auf der anderen Seite geht es immerhin ja auch um den Koalitionspartner SPD, also eine Partei, die aktuell aktuell ja wirklich mehr oder weniger um Sichtbarkeit ringt. Und insofern ist das vielleicht auch eben der SPD anzuerkennen, dass sie an ihrer Kandidatin festhalten will, weil das ist eben ja auch die gelebte Praxis, wie man es immer gemacht hat, dass man dem Vorschlagsrecht auch nachgekommen ist. Also insofern sind da viele Dinge, die da wirklich eine große Rolle spielen. Und es wird morgen durchaus spannend, wie das Ganze dann ausgeht.
Vielen Dank für deine Einschätzung für den Moment, Iris. Dankeschön. Wie sähe das Leben aus, wenn es die Corona-Pandemie nicht gegeben hätte? Wenn die Toten und Kranken nicht gewesen wären? Auch nicht all die Verbote, die immer neuen Regeln, die geschlossenen Schulen und Lokale. Wäre dann das Vertrauen in die Politik und auch in die Medien größer? Die Gesellschaft weniger polarisiert? Die politische Debatte nicht so schnell aufgeheizt? Corona scheint schon lange her und zugleich ist es immer noch da. Der Bundestag hat auch, um für die Zukunft gerüstet zu sein, jetzt eine Kommission mit der Pandemie-Aufarbeitung beauftragt. Gleich mehr. Doch Aufarbeitung ist ein weites Feld, weil die Blickwinkel so verschieden sind wie die Erinnerungen. Martin Rotter.
Die Zeit der Masken, von Abstand und Impfpflicht. Eine Zeit der Herausforderung, geprägt von Ängsten, Regeln und Konflikten.
Weil ich keinen Apartheidstaat will, dass es Geimpfte und Ungeimpfte gibt.
Ich will nur in Ruhe gelassen werden und keine Spritze. Und ich nehme keine Spritze.
Wir sind hier, um den Leuten zu zeigen, dass das nicht Freiburg ist.
Max Kessler hat hautnah erlebt, wie unterschiedliche Ansichten Familien spalten konnten. Der heute 20-Jährige hat Asthma. Er und sein Kumpel wollten sich unbedingt vor dem Coronavirus schützen. Seine Großmutter allerdings war anderer Meinung.
Meine Oma hat das Ganze verleugnet und meinte, das ist doch nur eine leichte Grippe und da ist nichts dabei.
Die Angst, sich anzustecken auf der einen Seite, die Angst vor den Folgen der Impfung auf der anderen. Es kam zum Zerwürfnis mit der Oma.
Ich war schon wütend und aufgebracht, weil es ist ja meine Gesundheit, mit dem sie im Endeffekt auch spielt, sage ich jetzt mal, und leichtfertig umgeht.
Kein Einzelfall. Lara Schmidt-Rüth und ihr Mann haben es sich zum Beruf gemacht, Familien- und Paarkonflikte zu schlichten. Sie erlebten während Corona, wie gegenseitiges Unverständnis und Ängste Menschen auseinandergebracht haben, Beziehungen kaputt machten.
Paare, die wollten heiraten, da stand im Raum, dass einer auswandert. Ich meine, man muss doch mal überlegen, was für eine Angst und Sorge muss ich haben, dass ich bereit bin, das, was ich mir geplant habe für meine Zukunft, das Fundament, was ich mir gelegt habe, zu verlassen.
Den Hauptgrund sieht sie darin, dass für die Ängste und Gefühle des Gegenübers oftmals zu wenig Platz war.
Das eine war richtig, das andere war falsch. Das andere waren diejenigen, die es halt noch nicht verstanden haben, die den Wissenschaftlern nicht vertraut haben. So wurde das dargestellt. Und die Menschen fühlten sich in ihrer Angst nicht ernst genommen.
Und gehen zu Tausenden auf die Straße. Ein Riss läuft durch die deutsche Gesellschaft. Die Querdenkenbewegung gründet sich. Bei vielen wird aus Unverständnis Ablehnung. Und diese richtet sich plötzlich nicht nur gegen die Corona-Maßnahmen. Bei vielen ist das Vertrauen in den Staat kaputt gegangen. Aus Ablehnung wird Gewalt. Ist eine Aufarbeitung in Gesellschaft und Familie da überhaupt möglich? Wir fragen bei der Querdenkenbewegung nach. Sie antworten schriftlich und erwarten von einer Aufarbeitung vor allem die Beantwortung folgender Fragen. Warum wurden kritische Wissenschaftler systematisch ausgegrenzt? Warum wurden Demonstrationen für Grundrechte kriminalisiert? Wer trägt die Verantwortung für die massiven Kollateralschäden sozial, wirtschaftlich und psychisch? Was, wenn das Vertrauen in den Staat zu tief erschüttert wurde? Wenn der Nährboden für Verschwörungstheorien Früchte getragen hat?
Für Freiheit!
Aus so einem Weltbild kommt man eigentlich nur noch wieder raus, wenn man sich lange zum Beispiel mit Menschen unterhält, denen man noch Vertrauen schenkt. Und das sind in der Regel dann nicht mehr Politikerinnen oder Medien, sondern es sind vor allem Bekannte mit Kolleginnen, Verwandte, Familie.
Es geht nicht darum, jetzt zu sagen, wer was falsch gemacht hat, sondern jetzt zu gucken, wie können wir das für die Zukunft besser machen.
Auch wenn Max Kessler und seine Oma nicht mehr über die Corona-Zeit sprechen, er hat ihr trotzdem verziehen. Schließlich sei sie immer noch seine Oma, egal was war.
Die Politik hat lange gerungen mit der Frage nach der Pandemie-Aufarbeitung und sich schließlich dazu durchgerungen, eine sogenannte Enquete-Kommission damit zu beauftragen. Bundestagsabgeordnete sollen zusammen mit Fachleuten herausarbeiten, was bei einer möglichen nächsten Pandemie tatsächlich besser laufen sollte. 2 Jahre haben Sie dafür Zeit. Nadine Bader.
Viele Zuhörerinnen und Zuhörer verschiedene Generationen heute im Bundestag. Sie sind dabei, als die Abgeordneten von Union, SPD, Grünen und Linken eine Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie auf den Weg bringen. Enquete heißt übersetzt Befragung oder Untersuchung.
Es geht nicht um Schuldzuweisung. Es geht darum, aus der Pandemie zu lernen.
Die Maßnahmen waren die einschneidendsten Grundrechtseingriffe in der Geschichte unseres Landes. Deshalb ist es der Deutsche Bundestag der Bevölkerung schuldig, diese Pandemie parlamentarisch aufzuarbeiten.
Eine solche Ausnahmesituation mit ihren Folgen für die Beschäftigten, für die Ärmeren, für Jugendliche, für die Älteren, all das muss überprüft werden.
14 Bundestagsabgeordnete aller Fraktionen sollen der Kommission angehören. Dazu kommen ebenfalls 14 Sachverständige aus Wissenschaft und Praxis. Sie müssen noch bestimmt werden. Franziska Hoppermann von der CDU soll den Vorsitz übernehmen.
Es geht dann nicht um Parteipolitik, sondern wirklich darum, die verschiedensten Felder von Gesundheitsbereich, Schutzausrüstung, Impfen, Forschung an Impfstoffen, über die ganzen Maßnahmen mit Schulschließungen, Sterben in Einsamkeit, Homeoffice, gerade auch für Mütter, bis hin zu Wirtschaftshilfen, Existenzängste. Das ist ja ein Riesenstrauß an Themen.
Frauke Rostalski vom Deutschen Ethikrat sagt, der Erfolg der Kommission werde auch davon abhängen, welche Sachverständigen daran beteiligt werden.
Weil die Bevölkerung da ganz genau hinschauen wird. Man wird sich genau ansehen, wer sind die beteiligten Personen. Um wirkliches Vertrauen in die Enquete zu schaffen, wäre es aus meiner Sicht wichtig, hier klarzumachen, es ist wirklich eine kritische und offene Aufarbeitung, also ergebnisoffen.
Die Soziologin Jutta Almendinger glaubt nicht, dass mit der Kommission alle Wunden geheilt werden können.
Aber wenn die Wunden auch nur benannt werden würden, ja, und nicht so getan werden würde, als ob es keine Wunden gäbe, dann wäre meines Erachtens schon viel erreicht.
Die AfD will heute im Bundestag etwas anderes. Die Partei hatte erfolglos einen Untersuchungsausschuss beantragt, der auch Zeugen vorladen kann.
Sie wollen den Mantel des Schweigens drüber breiten, das kann ich verstehen. Sie wollen ihr Kommissionchen einsetzen, ein bisschen rumlabern, aber richtige Konsequenzen wollen sie nicht.
Welche Konsequenzen die Enquete-Kommission empfiehlt, wird sich erst in 2 Jahren zeigen. Dann soll die Kommission dem Bundestag einen Bericht mit Handlungsempfehlungen für den Umgang mit einer künftigen Pandemie vorlegen.
Eine Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Politik. Dazu die Meinung von Daniel Hechler vom Südwestrundfunk.
Ja, Corona hat tiefe Wunden in unsere Gesellschaft gerissen. Die wenigsten sind geheilt, viele bestenfalls vernarbt. Und, keine Frage, die Politik hat in der Jahrhundertpandemie schwerwiegende Fehler gemacht. Bestes Beispiel die Maskenaffäre um Jens Spahn. Natürlich müssen solche Fehler benannt, eingeräumt und aufgearbeitet werden. Auf vielen Ebenen ist das schon geschehen und geschieht weiter. In Debatten, Sachverständigen- und Untersuchungsausschüssen sowie Enquete-Kommissionen wie der des Landtags von Baden-Württemberg. Über 2 Jahre wurden in Stuttgart zahllose Experten angehört, dann ein Bericht von knapp 900 Seiten vorgelegt, kaum beachtet von der Öffentlichkeit. Die Fronten waren danach genauso verhärtet wie zuvor. Bei den Empfehlungen verwies die Landesregierung auf Geldknappheit. Das war's. Ähnlich dürfte sich das nun auch auf Bundesebene abspielen, nur sehr viel später. Schwarz-rote Politiker dominieren die Kommission. Mit allzu viel Selbstkritik sollte also niemand rechnen. Ermittlungsbefugnisse hat sie ohnehin keine. Mitte 2027 wird dann ein sicherlich üppiges Konvolut vorgestellt. In einer Zeit, in der Deutschland vermutlich ganz andere Themen beschäftigen. Diese Form der Aufarbeitung können, ja, sollten wir uns sparen. Entscheidend ist, dass sich Regierungen in Bund und Ländern bestmöglich auf eine neue Pandemie vorbereiten, Notvorräte anlegen, den Katastrophenschutz stärken, sich digital vernetzen. Da ist viel liegen geblieben, was angepackt werden müsste. Jetzt und nicht erst in 2 Jahren.
Die Meinung von Daniel Hechler. Als heute über Ihre Zukunft, Ihre politische, abgestimmt wurde, da war EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fast 2 Flugstunden entfernt vom Europaparlament. Das allein schon zeigt, sie konnte sich sehr sicher sein, dass es keine nötige Mehrheit geben würde, um sie zu stürzen. 2 Drittel der Parlamentarier in Straßburg hätten ihr das Misstrauen aussprechen müssen. Nur knapp 1/3 hat es aber getan. Christian Feld.
Ursula von der Leyen ist in Rom, während woanders über ihre Zukunft entschieden wird. Ukraine-Konferenz, Weltpolitik, Führungsfigur, so präsentiert sie sich gern. Auch in der Pandemie, als es darum ging, Impfstoffe für die EU zu besorgen. Doch genau deswegen steht sie auch in der Kritik. Der Draht zum Pharma-Riesen Pfizer zu eng, so ein Vorwurf. In den vergangenen 6 Jahren hat sich die Kommission missbräuchlich Zuständigkeiten von den Mitgliedstaaten angeeignet, die Gewaltenteilung verletzt und das Europäische Parlament bei wichtigen Entscheidungen umgangen. Es ist harte Kritik, die am Montag im EU-Parlament auf von der Leyen einprasselt. Das Misstrauensvotum ein Versuch, sie aus dem Amt zu werfen, sie und ihre ganze Kommission. Der Angriff kommt von rechts außen. Den Antragstellern wirft von der Leyen wiederum Spaltung und Lügen vor. Die Folgerung, dass diese Verträge irgendwie unangebracht waren oder gegen das europäische Interesse, ist nach jedem Maßstab einfach falsch. Mit dem Misstrauensvotum wollen von der Leyens Partner hier im Parlament, die Sozialdemokraten und Liberalen, nichts zu tun haben. Trotzdem, und das ist bemerkenswert, auch von Ihnen offene Kritik. Die EU-Kommission ist zu zentralisiert, zu unbeweglich und das EU-Parlament total instabil. Es rumort im Straßburger Parlament in der von der Leyen-Koalition. Ein Beispiel aus dieser Woche. Neue Klimaziele sind in Arbeit. Die Verhandlungen darüber soll ausgerechnet ein Rechtsaußenmann leiten. Sozialdemokraten, Liberale und Grüne machen dafür von der Leyens Christdemokraten verantwortlich. Es ist aus ihrer Sicht nicht das erste Problem.
Vor einem Jahr nach der Europawahl sind Frau von der Leyen und ihre Christdemokraten mit uns Sozialdemokraten und den Liberalen eine Beziehung eingegangen. Seitdem sind sie regelmäßig mit Rechtsaußen fremdgegangen, um vor allen Dingen die Politik zum Schutz des Klimas bis zur Unkenntlichkeit zusammenzuholzen. Und da hört dann bei uns die Toleranz auf.
Heute Mittag dann die Abstimmung. Ohne Überraschung. Das Misstrauensvotum scheitert. Die Koalitionspartner fühlen sich bestätigt. Die Masken sind gefallen. Der extremen Rechten die Hand zu reichen, bedeutet, mit dem demokratischen Feuer zu spielen. Von der Leyen hat es getan und zahlt den Preis dafür. Unter unserem Druck hat sie sich bewegt. Denn von der Leyen hat Zugeständnisse gemacht.
Und wir fragen noch mal nach bei Christian Feld in Straßburg. Christian, wie sehr ist Kommissionspräsidentin von der Leyen geschwächt?
Ja, ich würde sagen, diese Woche hat ihr durchaus die Grenzen aufgezeigt. Schauen wir mal auf diese Zugeständnisse, ohne da jetzt wirklich ins letzte Detail zu gehen. Der Europäische Sozialfonds, das ist ein Geldtopf, der soll erhalten bleiben, verspricht von der Leyen. Und das war den Sozialdemokraten sehr, sehr wichtig. Ich würde sagen, gefährlich in dieser Woche war gar nicht mal so sehr dieses Misstrauensvotum. Da war relativ schnell klar, das wird sie überstehen. Viel gefährlicher waren eben diese schon länger existierenden Spannungen in von der Leyens Koalition, die hier eine offene Bühne bekommen haben. Und so wie wir es gehört haben, hat man ihr da auch sehr deutlich in vielen Gesprächen in dieser Woche gemacht. So geht es nicht weiter. Und am Ende gab es eben unter anderem diese Zugeständnisse.
Okay, und was bedeutet das für die weitere Arbeit der Kommission?
Naja, die kann ja und muss weitergehen, denn die Probleme sind groß. Klimaschutz, die europäische Wirtschaft, der Krieg in der Ukraine. Da werden viele jetzt in der kommenden Woche auf den sogenannten mehrjährigen Finanzrahmen schauen. Das ist ein großes, großes Zahlenwerk, an dem sich die Prioritäten für die nächsten Jahre ablesen lassen. Da wird man schauen, ob von der Leyen so liefert, wie man sich das wünscht. Im Herbst hält sie dann auch eine große Rede zur Lage der Europäischen Union. Aber noch viel wichtiger, als dass dieser politische Betrieb da drauf schaut, hier in Straßburg oder in Brüssel. Viel wichtiger sind ja die Bürgerinnen und Bürger. Die haben doch mit Sicherheit ganz deutlich die Erwartung, dass hier Probleme gelöst werden und dass man sich nicht im parteipolitischen Streiten aufribbelt. Auch die haben große Erwartungen.
Christian Feld in Straßburg, vielen Dank fürs Einordnen. Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran besteht seit Jahrzehnten. Die jüngste Eskalation dauerte 12 Tage. Mit den Luftschlägen wollte Israel mit Unterstützung der USA das Atomwaffenprogramm des Iran stoppen und die Staatsführung schwächen, die die Vernichtung Israels zum Ziel hat. Doch gestürzt wurde das Regime nicht. Stattdessen haben zigtausende Zivilisten die iranische Hauptstadt Teheran verlassen wegen der Angriffe. Allmählich kehren sie zurück. Unsere Korrespondentin Katharina Willinger konnte erstmals seit den Angriffen wieder in den Iran einreisen und mit einigen von ihnen sprechen.
Der Garten im Hof von Paria ist für sie ein kleiner Lichtblick. Sie ist wieder in ihrem Zuhause in Teheran. Mit Beginn der israelischen Angriffe Mitte Juni war die Sozialpädagogin mit ihrem Mann und ihrem 8-jährigen Sohn in den Norden des Landes geflüchtet. Von dort schickte sie uns damals ein Video, erzählte darin von schlaflosen Nächten und ihrer Wut, als Unbeteiligte zwischen die Fronten geraten zu sein. Nach diesen Ereignissen, es fällt mir schwer, es Krieg zu nennen, aber es war ja einer, war nichts mehr so wie früher für uns. Wir leben jetzt mit einer Traurigkeit und ein bisschen Angst. Dass Paria mit uns spricht, ist nicht selbstverständlich. Viele Menschen im Iran sind verunsichert. Was können sie vor der Kamera sagen, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen? Die meisten verurteilen die israelischen Angriffe scharf. Doch das heißt nicht, dass sie sich deshalb mit der eigenen Führung solidarisieren. Auch wenn die das gerne hätte. In der Stadt hängen zahlreiche Plakate, die auf einen gemeinsamen Kampf einschwören sollen. Im Zentrum werden die Spuren der israelischen Angriffe ausgestellt. Zerbombte Autos oder Möbel aus Häusern, die zerstört oder beschädigt wurden. Die Propaganda ändert nichts an der Tatsache, dass die Angriffe Israels zahlreiche Opfer gefordert haben. Eine unabhängige NGO spricht von mehr als 400 getöteten Zivilisten. Dieses von uns verifizierte Video zeigt einen Einschlag Mitte Juni im belebten Stadtviertel Tatschisch. Metzger Mohammad Mohsen Shirazi hat alles miterlebt. Der 74-Jährige hatte Glück, er war gerade im Laden, als es passierte. Nun macht er sich Sorgen, ob die Waffenruhe hält. Krieg ist immer etwas Schlechtes. Wenn sich zwei Leute streiten, sind doch beide traurig, oder nicht? Das Gleiche gilt für Krieg. Hamed Minufarm hat bei dem Einschlag in Tatschisch seine Mutter Fatemeh verloren. Die pensionierte Lehrerin war an dem Tag auf dem Weg zum Arzt. Hamid und seine Tante ahnten anfangs nichts. Erst als er die 78-Jährige auch am nächsten Tag nicht erreichen konnte, machte er sich Sorgen. Ich rief irgendwann in einem Krankenhaus an. Dort sagte man mir, niemand mit diesem Namen wurde hier eingeliefert. Aber wir haben eine Person, deren Identität unbekannt ist. Kommen Sie bitte vorbei. Es war Hamids Mutter. Ihr Körper von Splittern übersät, das Gesicht schwer wiederzuerkennen, erzählt er. Tage später meldet sich der Fahrer eines Krankenwagens bei ihm. Er habe die Handtasche der Mutter gefunden. Zurück bei Paria. Heute Abend hat sie Freunde zum Essen eingeladen, die sie seit den Angriffen nicht mehr gesehen hat. Ein bisschen Austausch mit Freunden, ein bisschen kochen, ein bisschen weinen. All das kann helfen, um wieder nach vorne zu blicken und die Kraft zu finden, in diesem Land weiterzumachen. Jetzt kommen mir die Tränen. Weitermachen trotz Ungewissheit. Für Paria und viele andere Iraner nicht leicht. Eine Wahl haben sie nicht.
Katharina Willinger ist in Teheran. Katharina, Israel hatte ja auch gehofft, mit den Angriffen das iranische Regime zu schwächen. Ist das gelungen?
Das kommt so ein bisschen drauf an, Jesse, was das Ziel war. Wenn es tatsächlich um die Nuklearanlagen ging, und das war ja das, was öffentlich von Israel kommuniziert worden war, dann würde ich sagen, ja, das hat geklappt. Geheimdienste sagen, das Nuklearprogramm wurde getroffen. Das sagen auch die Iraner. Die Frage ist allerdings, zu welchem Grad. Die Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde, die haben ja keinen Zutritt gehabt zu den Anlagen nach den Angriffen. Und mittlerweile haben die Inspektoren tatsächlich auch das Land verlassen, weil der Iran die Zusammenarbeit ausgesetzt hat. Wenn es um militärische Positionen ging, auch dann ja, da wurden ja hochrangige Generäle ausgeschaltet. Aber wenn es um die politische Führung ging, ob es so war, das wissen wir nicht. Falls das so war, das hat nicht geklappt, denn die sind ja immer noch an der Macht. Aber was die israelischen Angriffe hier in Teheran ausgelöst haben, würde ich sagen, dass das System jetzt sich selbst hinterfragt. Da herrscht ein Misstrauen. Gab es da eine Infiltrierung? Und wenn ja, durch wen? Wie man da jetzt genau in den eigenen Reihen dagegen vorgeht, das lässt sich von außen tatsächlich sehr schwer beurteilen. Wir sehen Verhaftungswellen von angeblichen Mossad-Spionen in der Bevölkerung und auch, dass da sehr schnell den Menschen der Prozess gemacht werden soll.
Wie nimmst du im Alltag die Stimmung wahr? Ist überhaupt wieder sowas wie Alltag eingekehrt bislang?
Ja, so ein scheinbarer Alltag. Also wenn man sich hier in Teheran bewegt, die Geschäfte haben offen, die Restaurants haben offen. Wenn man dann aber nicht gerade eben in der Straße läuft, wo ein Haus getroffen wurde, dann wird man wieder dran erinnert. Und scheinbar eben, weil die Menschen schon sehr verunsichert sind. Ich saß gestern in einem Restaurant abends und da gab es in einer Entfernung ein Gewitter und beim kleinsten Donnergrollen sind die Leute zusammengezuckt, haben sich angeguckt. Das war also eher unnormal, würde ich sagen. Also dass das die Menschen hier im Land sehr stark belastet, das ist klar. Und das sagen ja uns auch Menschen, wie im Beitrag Paria beispielsweise.
Vielen Dank, Katharina Willinger aus Teheran. Dankeschön.
Gerne.
Und jetzt, Romy, zu weiteren Nachrichten von heute mit dir.
Die Ukraine soll beim Wiederaufbau nach einem Ende des russischen Angriffskriegs langfristig Hilfe bekommen. Das haben verbündete Staaten bei der Konferenz in Rom zugesichert. Die Europäische Union kündigte dabei ein neues Finanzpaket in Höhe von 2,3 Milliarden Euro an. Bundeskanzler Merz sagte der Ukraine Unterstützung zu mit dem Kauf von US-Flugabwehrsystemen vom Typ Patriot. An dem zweitägigen Treffen nehmen etwa 60 Länder sowie internationale Organisationen und private Unternehmen teil. Die Ukraine spielte auch eine Rolle bei Gesprächen zwischen dem britischen Premier Starmer und Frankreichs Präsident Macron in London. Beide verkündeten bei einer Videokonferenz der sogenannten Koalition der Willigen den Abschluss der Planungen für eine europäische Ukraine-Friedenstruppe. Starmer sagte, die Pläne könnten nach Abschluss eines Waffenruheabkommens binnen Stunden umgesetzt werden. Außerdem unterschrieben beide ein Abkommen, um die Flucht von Migranten über den Ärmelkanal einzudämmen. AfD-Mitglieder in Rheinland-Pfalz sollen künftig nicht mehr im öffentlichen Dienst eingestellt werden. Wer nicht mit Überzeugung für die Verfassung einstehe, der habe im Dienst des Landes nichts zu suchen, sagte Innenminister Ebling in Mainz. Demnach müssen alle Bewerberinnen und Bewerber in Zukunft bei Einstellungsverfahren erklären, dass sie keiner extremistischen Organisation angehören. Die AfD, die in Rheinland-Pfalz vom Verfassungsschutz beobachtet wird, übt scharfe Kritik an diesem Vorhaben. Der stellvertretende Landesvorsitzende Münzenmeier warf Ebling antidemokratische Mittel vor. Bahnreisende müssen noch etwas länger mit Ausfällen und Verspätungen zurechtkommen. Der Grund: Die Deutsche Bahn will die umfassende Sanierung besonders wichtiger Strecken um ein weiteres Jahr verlängern, also bis 2036. Das teilte die Bahn nach einem Branchendialog mit. Die Modernisierung von mehr als 40 vielbefahrenen und dringend sanierungsbedürftigen Strecken wird damit nun mindestens 5 Jahre länger dauern als ursprünglich geplant.
In der Natur gibt es ja nichts, was es nicht gibt. Sie steckt voller Wunder. Zum Beispiel die Taglilie, die nicht anders kann, als jeden Tag aufs Neue eine frische, prächtige Blüte zu präsentieren. Ihre Fans lieben sie genau dafür und einige sogar so leidenschaftlich, dass sie für ihre Schönheit fast alles tun. Auch früh aufstehen und stundenlang im Beet hocken, nur um verwelkte Blütenblätter des Vortags noch rechtzeitig abzuzwicken, damit die neue Blüte ihren Auftritt voll genießen kann. Das muss Liebe sein. Zu bestaunen, gerade mitten in Bad Zwischenahn, wo Nadja Jakob ins Blütenmeer eingetaucht ist.
Morgens um 8 geht's den verwelkten Blüten an den Kragen. Nach nur einem Tag kommt eine ganze Menge Blütenabfall zustande. Und die Mitglieder der Tagliliengruppe im Bad Zwischenahner Park der Gärten scheuen nicht den beherzten Umgang mit den delikaten Pflänzchen.
Man muss zugreifen und manche gehen gar nicht ab, so wie die hier.
Die Gruppe erledigt die Arbeit ehrenamtlich auf der rund 1000 Quadratmeter großen Beetanlage, bevor die ersten Gäste kommen. Sie lieben die Gartenarbeit so sehr, dass sie sich tatsächlich zur schönsten Jahreszeit in aller Frühe freiwillig zum Dienst melden. Für Gisela Vogt geht es dabei vor allem um die Geselligkeit. Sie war 52 Jahre verheiratet und das hier macht sie heute glücklich.
Meine Tochter lebt in Australien mit ihrer Familie und mein Sohn ist unterwegs, immer zwischen Hannover und St. Johann unterwegs.
Und dann kommen Sie zwischendurch hierher zum Blüten.
Genau,
Zwacken.
Das macht doch Freude. Sieht hinterher so schön aus. Also, und die Gäste freuen sich. Um 9:30 geht's los und die finden einen gepflegten Park vor.
Die Rückenschmerzen hinterher nimmt Gisela Vogt in Kauf, genauso wie Klaus Meißner.
Wenn sie so weich ist, ist es nicht mehr, kann dann, und das knackt dann so richtig schön.
Alle hier sind Taglilienkenner. Doch in den Gesprächen geht es mehr ums Alltägliche und manchmal auch um gegenseitige Unterstützung.
Gerade haben wir uns darüber unterhalten. Sie hatten einen Sohn, der Arzt ist und ich weiß, was mit meiner Schulter ist. Das war halt das Thema eben gerade.
Trotz doppeltem Bänderriss, nichts tun ist keine Alternative für den ehemaligen Unternehmensberater.
Ja, so ist es. Gut, ich meine, die warten ja nicht, das muss ja gemacht werden.
Auch der Ehrgeiz von Hanne Rupp ist seit Jahren ungebrochen. Sie hat den Garten angelegt, hat dafür gesorgt, dass dies der erste offizielle Ausstellungsgarten für Taglilien außerhalb der USA wurde. Dort sind Taglilien, die ursprünglich aus China kommen und dort seit 4000 Jahren gezüchtet werden, ein großes Geschäft. Und sie kreuzt unentwegt Arten miteinander, um neue Samen zu erhalten.
Ich kann im Herbst dann hergehen und kann dann die aussehen und bin dann gespannt, welche. Ich kenne zwar dann die Mutter, aber was sich die Biene dabei gedacht hat, welchen Vater sie genommen hat, das weiß ich dann nicht.
Übrigens sind Taglilien keine Lilien, auch wenn sie so heißen, sondern Staudengewächse. Viele historische Sorten wachsen hier, aber auch Wildarten. Ohne die Initiative der Ehrenamtlichen würde der Tagliliengarten hier in Bad Zwischenahn nicht existieren. Die Verbundenheit untereinander, aber auch mit dem Ort, ist bei vielen sehr groß. Axel Döbereiner fährt morgens eine Stunde aus Friesland hierher.
Es ist sehr ruhig hier und dann kann man entspannen. Aber ich denke noch nicht daran, dass ich hinterher wieder auf die Autobahn fahre. Das nun gerade nicht. Also es ist für mich schon ein Ruhepol.
Nur eines fehlt den Ehrenamtlichen, der Nachwuchs. Die Tagliliengruppe ist in den letzten Jahren um mehr als die Hälfte auf 15 Helfer geschrumpft.
Na, mal gucken. So, wir wissen, was blühen soll, braucht Wasser, aber nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Pila, was für Wetter bekommen wir denn in den kommenden Tagen?
Ja, liebe Jessie, das kommt ganz drauf an, wo man ist. Tatsächlich bekommt man im Osten Deutschlands mal wieder ein bisschen Hoffnung auf Regen. Da muss man dann nicht ganz so viel gießen. Aber gießen muss man in vielen Teilen Deutschlands, denn es ist sehr trocken. Das ist jetzt mal die Bodenfeuchte in den obersten Bodenschichten, das heißt von 0 bis 10 Zentimeter Tiefe. Und da sehen wir überall sehr viel Braun, das heißt, es ist weitgehend zu trocken. Nur vom Emsland bis zur holsteinischen Schweiz und auch im Alpenvorland, da gibt es ein paar blaue Regionen. Das heißt, da ist auch in den letzten Tagen auch mal genug Wasser runtergekommen. Aber wie gesagt, es besteht Grund zur Hoffnung, denn ein Tiefdruckgebiet über Polen, das schiebt sich jetzt nach und nach von Osten her auch zu uns herein. Und dann bekommen wir auch ein paar Liter Regen ab. Aber wir haben es ja auch noch immer mit einem Hochdruckgebiet hier über Frankreich, über Großbritannien zu tun. Das reicht auch bis zu uns. Das heißt, auch eher der Westen, der bekommt in den nächsten Tagen bis zum Dienstag eher nicht so viel Regen ab. Heute Nacht regnet es jetzt nur noch vereinzelt mal so in Richtung Südosten Bayerns und es kommen ein paar dichtere Wolken von Nordwesten hereingezogen. Ansonsten ist es vielerorts auch mal klar. Morgen starten wir dann mit einer trockenen Mischung aus Sonne und Wolken in den Tag, aber schon früh von mittags her kommt dann eben aus Polen dieses Tiefdrucksystem zu uns hereingezogen, bringt Regen im Vorfeld, aber auch teilweise Schauer und Gewitter in Richtung Erzgebirge und auch wieder in Südosten Bayerns. Im Südwesten und auch im Westen, da herrscht das Hochdruckgebiet eher vor und deswegen bleibt es da auch meistens trocken. Die Temperaturen gehen heute Nacht zurück auf 17 Grad auf Helgoland. Deutlich frischer wird es im Allgäu mit 8 Grad. Morgen tagsüber steigen die Temperaturen dann auf 21 Grad am Alpenrand. Und sommerlich warm wird es am Rhein mit 25 bis maximal 28 Grad. Am Wochenende dann eben dieses versprochene Tiefdrucksystem aus Polen, das zu uns hereindrückt. Das heißt im Norden und Nordosten deutlich wechselhafter mit dichten Wolken, Schauern und Gewittern. In Richtung Südwesten ist es dann eben ein trockenes Sommerwetter und es wird auch wieder deutlich wärmer, auch teilweise heiß. Am Oberrhein haben wir bis zu 31 Grad am Sonntag.
Liebe Pila, wir danken dir sehr. Und das waren unsere Tagesthemen für heute. Weiter geht es jetzt mit dem satirischen Blick auf die Dinge.
Denn hier im Ersten folgt jetzt Extra 3 und danach kommt Thorsten Sträter.
Morgen sind wir dann wieder für Sie da. Würde uns freuen. Bis dahin.
Ihnen einen schönen Abend.
Tschüss.